Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. So steht es im Grundgesetz und so sollte es in jeder Demokratie auch sein. Den Anfang macht Burkhard Hirsch, FDP. Er ist Rechtsanwalt in Düsseldorf, aber natürlich bekannt vor allem als Vizepräsident des Deutschen Bundestages von 1994 bis 98 und als Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Dr. Hirsch studierte zunächst Rechtswissenschaft in Marburg und wurde 1961 promoviert. 1971 übernahm er den Vorsitz des Kreisverbandes Düsseldorf der Freien Demokratischen Partei. Auch war er insgesamt mehr als 20 Jahre lang Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Hirsch gilt als linksliberal und tritt seit jeher energisch für die Wahrung der Bürgerrechte ein. Zum Auftakt unserer kleinen Reihe berichtet der Liberale von seinen praktischen Erfahrungen und deren Folgen in der deutschen Demokratie. Seine Darlegungen haben wir auf einer Veranstaltung des Zentrums für interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld mitgeschnitten. Der Titel: Hat Demokratie eine Zukunft? Aufzeichnungsdatum war der 1. Februar 2012.
Ich habe vor mir ein wunderbar langes Manuskript, wie bei alten Leuten üblich viel zu lang. Aber ich werde das drastisch kürzen und sage nur, falls jemand das mal in die Finger kriegt, es gilt auch das geschriebene Wort. In der Verfassung, Artikel 20, steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Kurt Tucholsky hat dazugefügt, doch man hat noch nie gehört, dass es jemals dahin zurückgekehrt ist. Er war ein Spötter, jemand, der blitzschnell ein Problem klar macht und auch die Tatsache, dass man es eigentlich lösen könnte und sollte. Er kritisiert die Entfremdung eines professionell ausgeübten politischen Systems von der politischen Basis. Die Formen der Willensbildung, der demokratischen Willensbildung bleiben völlig erhalten, aber das System sorgt dafür, dass sie bei der Ausübung der politischen Macht nicht mehr stören. Die Ausübung der Staatsgewalt wird berechenbar. Das Volk, der große Lümmel, wird zum domestizierten Haustier der politischen Großbauern. Das ist der Zustand, über den man klagt. Colin Crouch macht dafür den Neoliberalismus verantwortlich. Es gibt ja keinen Bereich, bei dem wir nicht schuld sind. Und zwar indem man sagt, der Staat zieht sich aus wirtschaftlichen Positionen zurück und dann ziehen da andere ein. In der Tat gibt es ja eine Kritik, eine Entfremdung des Systems, das schon viel älter ist, viel länger. Der erste, der dazu geschrieben hat, war ein von mir sehr verehrter christlich-demokratischer Bundestagsabgeordneter Hans Dichganz in seinem Buch Das Unbehagen in der Bundesrepublik, das ich sehr zum Lesen empfehle. Er beklagt das politische Desinteresse und das weit verbreitete Unverständnis an politischen Abläufen. Zundel muss man erwähnen, auch unvergessen, der darstellt, dass die Tatsache, dass der Staat sich als Retter aus allen Problemen des täglichen Lebens aufspielt, der Politik ihre Glaubwürdigkeit nimmt. Aus neuerer Zeit, Crouch haben wir schon erwähnt, Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht sagt, die Tatsache, dass wir politische Entscheidungskompetenzen ohne Volksabstimmung immer mehr übertragen auf Institutionen, die der Bürger gar nicht gewählt hat. Dadurch entsteht der Bruch einer Legitimationskette. Sowohl in der Maastrichter wie in der Lissabon-Entscheidung sagt das Bundesverfassungsgericht, dass gerade dieser Punkt zu Artikel 1, 20, 79.3 gehört, also sozusagen europafest ist, und dass der Gesetzgeber aufpassen muss, dass er diesen Weg nicht weiter fortgehen kann, ohne das Volk entscheiden zu lassen. Dass diese Warnung berechtigt war, zeigt die sehr distanzierte Reaktion der politischen Hierarchen, der politischen Eliten. Das sei, wird gesagt, antieuropäisch, antiquiert, tendenziell nationalstaatlich. Verfassungsgericht hat gleichzeitig bei einer anderen Entscheidung dem Bundestag fast gegen seinen Willen das Budgetrecht erhalten. Auch hier muss man sagen, dass man übertriebenes demokratisches Selbstbewusstsein des Bundestages gegenüber handfesten Interessen der Bundesregierung an der eigenen Handlungsfähigkeit und an der sicheren Gefolgschaft der parlamentarischen Mehrheit nicht erkennen kann. Es ist also schwer zu bestreiten, dass es in der Geschichte der Bundesrepublik schon sehr viel länger Kritik daran gegeben hat, ob das politische System noch geerdet ist oder nicht. Am Anfang wäre es ein Glasperlenspiel gewesen, darüber nachzudenken, ob die Demokratie und welche Zukunft sie hat. Es gab weniger Ausnahmen. Da waren die heftigsten Auseinandersetzungen über die Wiederbewaffnung, die Notstandsgesetzgebung, über Wettrüsten, über militärische Abschreckungsstrategien. Aber diese Bewegungen waren in ihrem Kern nicht antidemokratisch. Sie richteten sich gegen parlamentarische Entscheidungen, aber sie waren nicht antidemokratisch und sie haben uns unter auch wieder massiver Beihilfe des Bundesverfassungsgerichts die Erkenntnis beschert, dass Demonstrationen keine verkappten Landfriedensbrüche sind, sondern eine Art Pressefreiheit des normalen Bürgers, der keine eigene Zeitung hat. Die nächste Bewegung war die 68er Studentenbewegung. Das war schon schwieriger, weil sie die Grenzen zu rechtswidriger privater Gewalt zu verwischen drohte. Auch sie war nicht antidemokratisch. Da ging es um grundsätzliche Kritik an Strukturen der bundesrepublikanischen Gesellschaft, um soziale Gerechtigkeit, Bildungschancen, ökonomische Chancengleichheit, Stamokap, Konsumterror war das Stichwort. Auch das eine Reaktion auf mangelnde Reformbereitschaft des politischen Systems, aber nicht geeignet, die Überzeugung der Gesellschaft von ihrer eigenen demokratischen Kultur zu erschüttern. Das trat erst ein durch die RAF in den 70er Jahren. Ich finde es wirklich verheerend, dass es heute verharmlost wird als der deutsche Herbst. Es war weder deutsch, noch war es so eine Art goldener Herbst. Es waren brutale Morde, das muss man so schlicht sagen. Heinz Kühn hat mal formuliert, Terroristen sind die apokalyptischen Reiter der Reaktion. Und in der Tat hat die Gesellschaft, die plötzlich erkennt, da ist eine Gruppe, die unsere eigene demokratische Substanz in Frage stellt, unter hohen Risiken. Die einzige Selbstsicherheit hat unsere Gesellschaft nach meinem Eindruck seit damals nicht völlig wiedererlangt. Zweifel sind immer wieder geäußert an der Funktionsfähigkeit der bestehenden Institutionen, für die natürlich die Politik und die Politiker verantwortlich gemacht werden. Es gibt drei Hauptquellen dieser Unsicherheit. Die erste ist die Angst vieler Bürger vor der Freiheit, insbesondere vor dem Risiko, unzureichend vor Kriminalität geschützt zu sein. Der zweite Bereich ist die Angst der Parlamente vor dem Verlust ihres politischen Entscheidungsmonopols, also die Angst vor direkter Demokratie oder der Regierung der Straße. Und der dritte Bereich ist die Angst der Regierungen und der von ihr Begünstigten vor dem demokratischen Verlust der Macht, also vor dem Wechsel. Und diese drei Bereiche möchte ich in aller Kürze etwas näher mit Ihnen betrachten. Die Angst vor der Freiheit gipfelt in der Vorstellung des normalen Bürgers, unzureichend vor Kriminalität geschützt zu sein. Fest verbunden mit der Illusion, man könnte die eigene Sicherheit auf Kosten der Freiheit anderer vergrößern. Das ist eine Art politischer Zechbrillerei. Also die Vorstellung, alle polizeilichen, staatlichen und sonstigen Kontroll-, Informations- und so weiter Rechte treffen ja nur die anderen. So wie Herr Kanter mal gesagt hat, Lauschangriff ist ja nur das Abhören von Ganovenwohnungen. Ich habe ihn natürlich gefragt, ab wann ist man Ganove? Die Frage, die ich nicht beantworten konnte. Also man muss sich klar darüber sein, dass ein Staat, der alle schützen kann, auch alle überwachen können und tendenziell allwissend sein müsste. Und man muss sich klar sein, dass es ohne gesellschaftliche Freiheit auch keine individuelle Freiheit gibt. Trotzdem werden in allen Wahlkämpfen geradezu lustvoll die Bedrohungsszenarien ausgemalt. Wir haben seit 20, 30 Jahren eine fast ununterbrochene Kette von Kriminalitätsbekämpfungs-, Terrorismusbekämpfungs-, Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetze, wer denkt sich solche Namen aus, von Vorbeugungsgesetzen. Aus dem Übermaßverbot wurde ein Untermaßverbot. 1996, der bis dahin verdienstvolle Innenminister Wolfgang Schäuble fühlte sich von der Verfassung weniger geschützt als gegängelt. Er schreibt, die Verfassung ist immer weniger das Gehege, in dem sich die demokratisch legitimierte Politik entfalten kann, sondern immer stärker die Kette, die den Bewegungsspielraum der Politik lahmlegt. Ein Verfassungsverständnis, für das man heute wahrscheinlich durch den Verfassungsschutz beobachtet werden würde. Nach dem 9/11 2001, also dem 11. September, sind wir völlig auf die schiefe Ebene geraten. Es wurden Schiele-Gesetze im parlamentarischen Blindflug verabschiedet, einer maßlosen Ausdehnung der Befugnisse der Nachrichtendienste, Auswüchse der Rasterfahndung zulasten von muslimischen Bürgern. Ein Kriterium der Rasterfahndung war, dass sie bisher polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten waren. Hochverdächtig, ein Schläfer. Der große Lauschangriff. Die Absicht, vollbesetzte, mutmaßlich entführte Passagierflugzeuge vorsorglich abzuschießen. Die Ausforschung privater PCs durch Bundestrojaner. Die schließlich geforderte Verdatung aller Telekommunikationsdaten auf Vorrat. Man erörterte in der Bundesrepublik, wohlgemerkt, ob man Ausländer, die man nicht sofort ausweisen kann, auf unbeschränkte Zeit internieren sollte. Man überlegte, ob man im Namen der Grundrechte notfalls foltern müsste, das nicht zulässig sein sollte, natürlich unter ärztlicher Begleitung. Man überlegte, ob Grundrechte auf Zeit wenigstens aufgehoben werden müssten, wenn die Exekutive das für nötig halte. Ein Bonner Staatsrechtler führte den Begriff des Feindrechts ein, um zu sagen, für die Feinde der Freiheit dürfen keine Rechtssätze gelten. Man wollte sich in diesem Bereich von den Hemmnissen des Polizei- und Strafprozessrechts befreien. Und damit waren wir und sind wir nicht weit weg von den Vereinigten Staaten mit dem US Patriot Act und dem jetzigen Defense Authority Act, durch das die altehrwürdige Habeas Corpus Akte zu einer sentimentalen Erinnerung gemacht wird. Chile habe ich erwähnt. Ich will Chile auch mal positiv erwähnen. Er schreibt, man bekämpft die Feinde des Rechtsstaats nicht mit dessen Abbau und man verteidigt die Freiheit nicht mit deren Einschränkung. Sehr richtig, war 1978, ist aber auch so geblieben. Und ich möchte bei der Gelegenheit daran erinnern, dass manche dieser Entscheidungen durchaus nicht gegen den Willen der Mehrheit getroffen wurden. Und dass immer wieder der Versuch gemacht wurde, rein semantisch durch die Erfindung von Worten, das zu verschönern. Also nehmen wir mal den Begriff Trojaner oder Lauschangriff. Lauschangriff ist ein Wort, das von Beamten des Innenministeriums erfunden wurde, weil Wanzen, was man bis dahin sagt, war zu aggressiv. Dann wurde auch Lauschangriff zu aggressiv. Dafür erfand man das Wort Abhören des nicht öffentlich gesprochenen Wortes mit technischen Mitteln ohne Wissen des Betroffenen. Nicht? Aseptisch. Bei dem Luftsicherheitsgesetz hieß es Anwendung direkter Waffengewalt gegen ein Luftfahrzeug. Von den Menschen, die da drin sitzen, war keine Rede mehr. Also ich selber habe ein Wort, leider mich beteiligt an einem Wort erfunden, Rettungsschuss statt finaler Tod, Rettungsschuss. Ein typisches Beispiel der verbalen Verschönerung. Und auch Sicherheitsarchitektur heute, en vogue, Sicherheitsarchitektur. Sicherheit ist positiv, Architektur ist was Schönes, ist ein schöner Begriff, Sicherheitsarchitektur. Und ist in Wirklichkeit die Beschreibung, unter welchen Bedingungen der Staat Eingriffsrechte haben soll. Sicherheitsarchitektur. Der Erfinder des Wortes passive Bewaffnung, die müssen sich auf die Schenkel geklopft haben, als ihnen das eingefallen ist. Passive, dass also der Gummimantel oder die Brille, die Motor, also passive Bewaffnung. Toll. Richtig. Ich finde das bemerkenswert. So, das war Punkt 1. Also man muss zu dem Schluss kommen zu sagen, wenn der Staat legitimiert wird, alle Bürger ohne konkreten Anlass wie potenzielle Straftäter zu behandeln, dann ist der Weg zu einer autoritären Herrschaft nicht mehr weit. Zweites Kapitel, Angst vor der Straße. Natürlich soll die Sitzblockade nicht die oberste Instanz der Republik werden. Aber die Angst vor der Straße durchzieht die deutsche Politik seit Weimar oder seit dem Ende von Weimar. Ich will mich auf die reine Verfassungsfrage beschränken. Theodor Heuss, klar, also Volksentscheide, Prämie der Demagogen. Gehörte geradezu zum guten Ton, zu sagen, also direkte Demokratie ist ungeeignet, für uns ungeeignet. Und es war schon ein großes Erwachen, als in der gemeinsamen Verfassungsreformkommission des Bundes und der Länder alle geladenen Sachverständigen für die Einführung von Volksentscheid und Volksbefragung auf Bundesebene waren und wir tatsächlich da eine, wenn auch sehr knappe und eben nicht eine Zweidrittelmehrheit bekamen. Die Weimarer Verfassung ist nicht einer Volksabstimmung oder der Weimarer Nationalkonvent ist gewählt worden. Die haben die Verfassung ausgearbeitet, hat keine Volksabstimmung über die Weimarer Verfassung gegeben. Das hat man fortgesetzt beim Grundgesetz, haben gesagt, also die Länder sind sozusagen Existenzheime der deutschen Staatlichkeit, also die Landtage. Und die haben das alle gemacht, Ausnahme von Bayern natürlich. In Wirklichkeit war der Grund, warum man keine Volksabstimmung machen wollte, die Sorge der westdeutschen Ministerpräsidentin vor der Propaganda der KPD, dass die Gründung der Bundesrepublik die Spaltung des bis dahin als einheitlich betrachteten Deutschen Reiches sei. Davor hatte man Sorge und um da in keine Probleme zu geraten, lieber durch die Landtage. Das war der wirkliche Grund, kann man heute nachlesen.
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Bemerkungen über einige praktische Erfahrungen und ihre Folgen hören Sie zurzeit bei uns auf D-Radio Wissen. Es spricht der ehemalige Vizepräsident des Bundestages und Ex-Minister Dr. Burkhard Hirsch.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit, die besten Hirne der Gegenwart.
Dann kam nach der Wiedervereinigung die Frage, müssen wir nicht eine neue Verfassung ausarbeiten und auch einer Volksabstimmung unterwerfen? Nein, das Problem wurde ja durch den Beitritt der Länder gelöst. Und die Formulierung war, nein, wir brauchen keine Abstimmung über das Grundgesetz, ist ja schon abgestimmt durch die Füße sozusagen, die Einwand und die Füße, die Abstimmung erfolgt. Die wollten ja alle das Grundgesetz haben und hinter der Türe sagt, ihr müsst mal darüber nachdenken, was denn passiert, wenn die Abstimmung keine Zustimmung zu einer neuen Verfassung gäbe. Was soll denn dann passieren? In Wirklichkeit hatte man völlig andere Motive. Die Motive war, dass in den Verfassungen der neuen Bundesländer in breiter Zahl soziale Grundrechte enthalten waren und man hatte die Sorge, dass bei einer bundesweiten Verfassungsgesetzgebung diese sozialen Grundrechte in das Grundgesetz der neuen gesamten Bundesrepublik hineinkämen. Die Verfassung sollte kein Weihnachtswunschzettel werden. Und als wir dann später die Verfassungsreformkommission des Bundes und der Länder gebildet haben, wurde vorsorglich verabredet, dass diese Kommission Beschlüsse nur mit einer Zweidrittelmehrheit fassen kann, auch um auf diese Weise eine Mehrheit der westdeutschen Abgeordneten zu sichern. Ich kann mir bei der Gelegenheit die etwas amüsierte Bemerkung nicht verkneifen, dass heute bei der Europäischen Grundrechtscharta von der Herzog-Kommission ausgearbeitet, vom Bundestag verabschiedet, Bestandteil unseres Rechtssystems seit dem Lissabonner Vertrag, sind alle diese sozialen Grundrechte enthalten. Alle, in breiter Zahl, dass man wirklich, dass selbst mir bei der einen oder anderen Formulierung die Frage kommt, ob das wohl so wirklich in Ordnung ist. Also, und das ist alles beschlossen, ohne dass auch nur ein einziger Abgeordneter dazu im Bundestag diese Frage aufgeworfen hat. Glatt durchgegangen. Ich muss sagen, dass leider diese traditionelle Mediatisierung bei der Verfassungsgesetzgebung auf die europäischen Institutionen voll durchgeschlagen hat. Wir haben heute unser Rechtssystem zu gut 60% ist von europäischen Entscheidungen beeinflusst. Aber keine der neuen Institutionen ist in der Bundesrepublik durch eine Volksabstimmung beschlossen worden. Keine einzige. Alle durch den Bundestag und zwar in der Weise, dass man dann die fertigen Verträge vorgelegt bekam, bis hin zu wirklich beachtlichen, merkwürdigen Dingen. Also als der Europol geschaffen haben, europäische Polizei, die Beamten bekamen die Immunität, auch für Straftaten, die sie bei Ausübung ihres Amtes waren. Immunität. Ja, trotzdem, muss doch zustimmen, darf doch nicht ausgerechnet an uns scheitern. Das heißt, diese ganzen europäischen Gesetze sind durch den Bundestag im Wesentlichen durchgewinkt worden. Und es ist ja so weit gekommen, dass über die intergouvernementale Zusammenarbeit auch nationale Bestimmungen sozusagen überboten worden sind. Also Policy Laundering hat man das genannt, Politikwaschen. Also zum Beispiel die biometrischen Maßnahmen in Ausweisen und Pässen oder Besonders bemerkenswert finde ich schon die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung in diesem Zusammenhang. Also es war höchste Zeit, dass das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber gewarnt und dringend gemahnt hat, darauf zu achten, dass er nicht so weit Rechte auf Europa übertragen darf, dass er selber nichts mehr zu entscheiden hat. Ich bin der Überzeugung, dass die Entfremdung der Bürger von der europäischen Politik trotz des wachsenden politischen Einflusses der europäischen Institutionen auf den nationalen Gesetzgeber, dass die Entfremdung zugenommen hat, weil der Bürger sich im Gewirr der europäischen Zuständigkeiten nicht mehr zurechtfindet und weil er eine zusammenhängende demokratische Legitimationskette nicht mehr erkennen kann, sondern den Eindruck hat, dass diese Institutionen Bürokratien sind, Beamtenherrschaften, die eine politische Macht ausüben, ohne persönlich verantwortlich und ohne dafür in einem demokratischen Prozess gewählt worden zu sein. Ich sage nicht, dass es in allen Punkten stimmt, aber es ist der Eindruck, der in der Öffentlichkeit mit einer ziemlichen Brisanz enthalten ist. Was soll der Bürger tun? Also in dem Zusammenhang muss man daran erinnern, im Zusammenhang mit der Währungsunion, dass ganze Staaten behandelt werden oder werden sollen wie ein administratives Protektorat, hat bisher eigentlich außerhalb Griechenlands auch noch keinen so richtig aufgeregt. Gut, der normale Bürger kann resignieren oder andere Wege der sozialen Teilhabe suchen. Nur 8% der Bevölkerung sind in Parteien organisiert. Gut 2% beteiligen sich an der Auswahl der Kandidaten zu den öffentlichen Wahlen. Parteiarbeit ist nicht attraktiv. Und die Leute fragen natürlich mit einem gewissen Recht, nachdem man über Internet und moderne Medien sich sehr schnell informieren, zusammenschließen, organisieren kann, warum sie eigentlich von konkreten politischen Entscheidungen weitgehend ausgeschlossen bleiben, wenn sie nicht sich vorher entscheiden, beruflich Politik zu betreiben. Bei der Verfassungsbeschwerde zur Vorratsdatenspeicherung haben wir über 30.000 Beschwerdeführer gehabt. Über 30.000. Die müssen nicht recht haben, weil es so viele sind. Aber dass es so viele sind, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass in der politischen Kommunikation strukturelle Mängel entstanden sind, die man nicht mehr übersehen darf. Damit komme ich zu dem dritten Punkt, zu der Frage der Machterhaltung durch Professionalität. Es ist schon paradox, dass sich die Demokratie gerade dann bewährt, wenn die jeweiligen Inhaber der politischen Macht sich darum bemühen müssen, ihren Verlust zu verhindern. Sie müssen sich um die Forderungen der gesellschaftlichen Kräfte bemühen, auf die sie sich bei ihrer Wahl gestützt haben. Jeder von ihnen fordert seinen Teil der Beute und überlässt es den Politikern, natürlich nur den Politikern, zu entscheiden, ob und wie das jeweilige partielle Interesse mit den Interessen der Gesamtheit zu vereinbaren ist. Ich habe außerordentliche Versuche erlebt, Einfluss auf politische Entscheidungen mit wirtschaftlichen Mitteln oder den Aufbau persönlicher Kontakte zu gewinnen, auf allen Ebenen der politischen Entscheidungsstufen, in den Ministerien, in den Fraktionen und zu einzelnen Abgeordneten. Wer neu in den Bundestag kommt, sieht sich 70% der Kollegen gegenüber, die schon im vorigen Bundestag waren. Das wechselt immer gut 30%. Also 70% sind erbsässig und bilden eine relativ festgefügte Hierarchie mit Besitzständen und einem sensiblen System der Belohnung, der Benachteiligung und der Einflussnahme. Da muss man sich schnell entscheiden, ob man seine eigenen politischen Interessen oder seine eigene Laufbahn oder seine eigenen Absichten in Übereinstimmung mit den vorgefundenen Hierarchien verfolgen will oder ohne sie. Ob und gegebenenfalls welcher Seilschaft in der eigenen Fraktion man sich anschließen will. Man muss die Entscheidungsstrategien verstehen, die sich aus dem Zusammenspiel mit den verschiedenen ideologischen, ökonomischen, sozialen Interessengruppen ergeben. Diese Interessengruppen und ihren massiven Bemühungen in Ministerien, Fraktionen und bei Abgeordneten. Man muss Zugang zu den Medien haben. Und man muss schließlich mit einer Ministerialbürokratie umgehen können, die, weil sie zwar empört von sich, wenn man ihnen vorhalten würde, dass sie Politik betreiben, aber je länger ihre Partei an der Regierung beteiligt ist, umso politischer handeln sie in der Wirklichkeit. Sie kann einen bedeutenden Einfluss auf den Kenntnisstand und die Tätigkeiten der Abgeordneten des jeweiligen Gebietes ausüben. Und sie tut das auch. Durchaus nicht immer in Übereinstimmung mit der Leitung des Ministeriums. Und sie überlegt auch gelegentlich, was sie bei einem Machtwechsel aktenmäßig hinterlassen kann. Ich habe es erlebt, dass mir ein Beamter im Bundeskanzleramt, nicht bei einer formellen Verhandlung, sondern so, gesagt hatte, Sie müssen das verstehen. Da sitzen wir 16 Jahre lang im Kanzleramt. Und nun kommen die Sozialdemokraten. Das ist für uns so gewesen, als ob die Russen kommen. Es ist kaum bestreitbar, dass jedenfalls ein Bundestagsmandat nur noch professionell wirksam ausgeübt werden kann. Wer selbstständig bleiben will, muss eine eigene Basis haben, beruflich oder politisch in seinem Wahlkreis. Das gibt es nicht immer, nicht in allen Fraktionen, aber es ist auch nicht die Regel. Wer in einem solchen System Einfluss ausüben will, also Mehrheiten bilden will, ist auf Teamwork angewiesen. Er muss, genauso wie er selber einen Vertrauensvorschuss auf seinem Gebiet verlangt von seinen Fraktionskollegen, muss er das den anderen auf deren Gebiet auch geben. Wer sich bei einer Abstimmung auf sein Gewissen beruft, also ich habe mal erlebt, dass eine Fraktion darüber abstimmen wollte, ob eine Frage eine Gewissensfrage ist, als ob der Artikel 38 davon abhängt, ob die Regierung, der mit zuständige Minister oder die Fraktion das zu einer Gewissensfrage erklärt hat oder nicht. Ich habe gesagt, mein Gewissen gehört mir, ist ja klar. Also wer sich bei einer Abstimmung auf seinen Gewissen beruft, der gewinnt zwar öffentliche Zuneigung, bekennt aber gleichzeitig, dass er in seiner eigenen Fraktion bei dem Kampf um die Mehrheit verloren hat. Und da gilt der alte Satz, wer ständig quer im Stall steht, dem geht es in einer Fraktion so wie in jeder Familie, jedem Unternehmen, jedem Verein, man lässt ihn links liegen. Und er verliert seinen ganzen Einfluss. Man kann also auf die Unterstützung der Öffentlichkeit dabei nicht rechnen. Sie spottet über eine zerstrittene Fraktion, ebenso wie über die unerschütterliche Riege der Parteisoldaten ohne Namen und ohne Gesicht. Das System zielt nicht mehr auf den demokratischen Diskurs, sondern auf die termingerechte Erledigung der Beschlüsse, die von Elefantenrunden gefasst und als Position der Regierung und der Koalition schon verkündet werden, bevor sie das Parlament erreicht haben. Und da sage ich, dass der Glanz und der Reiz des parlamentarischen Systems zerstört wird, wenn aus den Repräsentanten Vertreter werden. Ich bin der Überzeugung, dass die Veränderung des parlamentarischen Verhaltens die größte Gefährdung des demokratischen Systems in der Bundesrepublik darstellt. Wohin führt uns das? Ich kann die Vorstellung nicht teilen, dass die als Postdemokratie bezeichnete Veränderung des traditionellen demokratischen Systems eine Folge des Rückzugs des Staates zugunsten globaler neoliberaler Wirtschaftsformen sei. Es ist richtig, dass das traditionelle Gewaltenteilungssystem unterwandert worden ist. Und ich denke auch, dass die nationalen Regierungen in Ansehung der europäischen Gesetzgebung die politisch entscheidenden Machtpositionen übernommen haben. Und zwar unabhängig von jeder ökonomischen Politik. Beunruhigend ist nicht etwa, dass sich die Mechanismen der Machtausübung gegenüber den Idealvorstellungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts wesentlich verändert haben. Beunruhigend ist es aber, dass die sogenannte politische Klasse, Regierung und Opposition, es ungerührt hinnimmt, wenn sie allmählich ihre politische Basis verliert, wenn immer weniger Bürger den ihnen offenstehenden Weg in die Parteien und zur Mitwirkung durch die Parteien annehmen, sondern eigene Wege der politischen Entscheidung suchen. Die Lösung der Politik von ihrer Basis ist kein Zukunftsmodell. Wer das parlamentarische System erhalten will, muss das Parlament revitalisieren, Es muss wieder zum eigentlichen politischen Forum des Landes werden. Man muss den Einfluss des Wählers auf die Entscheidung, wer tatsächlich in ein Parlament gewählt wird, verstärken. Man muss den Mut haben, plebiszitäre Entscheidungen in das System zu integrieren, weil sie sonst ausschließlich außerhalb des legislativen Verfahrens formuliert und schließlich auch durchgesetzt werden. Die Bürgerbeteiligung darf nicht erst dann einsetzen, wenn die Verwaltungen sich politisch festgelegt haben. Man muss die Möglichkeit von Petitionen und ihre Behandlung im Bundestag wesentlich verbessern. Unsere heutige Demokratie ist ihrer Idee nach die Selbstorganisation der Gesellschaft und nicht etwa mehr die Selbstbehauptung der Gesellschaft gegen einen autoritären Staat. Und darum ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Repräsentanten der demokratischen Mehrheit nie vergessen, dass die Minderheit genauso zum Staat gehört wie die Mehrheit. Und dass es nicht gilt, die jeweilige Minderheit zu beherrschen, sondern sie zu überzeugen. Wer die Funktion des Staates übernimmt, der muss sich darum kümmern, dass der alte Gegensatz von Staat und Gesellschaft nicht erneut unter anderen Vorzeichen entsteht. Und daran können weit mehr Bürger teilnehmen, als sie es im Augenblick tun. Dich ganz. Hat noch ein Buch geschrieben, nicht nur über das Unbehagen in der Bundesrepublik, sondern über die Veränderung der Welt. Und er endet mit einem Satz von Bert Brecht. Wer noch lebt, sage nicht niemals, das Sichere ist nicht sicher. So wie es ist, bleibt es nicht.
Damit ist der Hörsaal schon wieder zu Ende. Wir waren zu Gast auf einer Veranstaltung des Zentrums für interdisziplinäre Forschung an der Universität Bielefeld. Sie stand unter dem Thema »Hat Demokratie eine Zukunft?« und fand am 1. Februar 2012 statt. Einer der Redner war der ehemalige Vizepräsident des Deutschen Bundestages und Ex-NRW-Innenminister Dr. Burkhard Hirsch. Er sprach über seine persönlichen Erfahrungen und deren Folgen mit der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland.
D-Radio Wissen. Hörsaal.